Genau, ich möchte heute über ein Fest sprechen, was wir letztes Mal behandelt haben, nämlich das Passafest. Darüber möchte ich reden und ich möchte dann eine Brücke schlagen für heute, was das für uns heute noch bedeutet. Denn man könnte ja sagen, ja gut, diese Feste des Herrn, das waren alte Feste, die wurden früher, die hat Gott den Israeliten gegeben, die haben die gefeiert, darum ging es eigentlich und was machen wir denn? Wofür sollen wir das wissen? Ja, das ist ganz interessant zu wissen. Das ist good to know. Ja, man hat so ein bisschen Bibelwissen. Man versteht die Symbolik dahinter. Man kann auch vieles sehr gut nachvollziehen. Und wie ich letzten Sonntag so ein bisschen für mich gemerkt habe, ist, wenn Gott an diesen Festen so klar und deutlich etwas zeigt, eine Symbolik hat, die er später auch erfüllt, wie interessant wird das erst werden mit den Festen, die wir nächstes Mal haben werden bei Talk About, mit den Festen, wo die Erfüllung teilweise ja noch aussteht, wo noch Dinge dann zusätzlich passieren werden. Und da können wir mal sehr gespannt sein, was dann noch alles passiert, was Gott noch alles tun wird. Und für mich ist das sehr, sehr interessant zu wissen. Aber das Passafest hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Passa bedeutet ja von der Wortbedeutung was? Wisst ihr das? Ja, es bedeutet sogar noch mehr. Das Wort Passa bedeutet nicht nur vorbeigehen, sondern es bedeutet sogar übergehen oder übersehen. Ja, also damals war es ja so in Ägypten, die Juden sollten als erste Passa so feiern, dass sie ein Lamm schlachteten und dieses Blut des Lammes dann an die Türpfosten strichen. Und auf die Art und Weise sollten sie von dem Todesengel, der dann an einem Abend durch die Stadt hindurchging, verschont bleiben. Dieser Todesengel, der ging durch ganz Ägypten durch und in jeder Familie wurde der erstgeborene Sohn wurde getötet, der starb. Und das war auch in damaliger Zeit ein großer Verlust. Das konnte man sich eigentlich kaum erlauben, dass der Erstgeborene stirbt. Das hatte eine besondere Bedeutung, mehr noch als für uns heute. Und deswegen war das besonders schlimm. Aber überall da, wo dieses Blut an den Türpfosten zu sehen war, da ging der Engel vorbei. Da waren die Menschen geschützt und da konnten, man könnte auch sagen, das Blut des Lammes hat sie beschützt. Und das ist eigentlich eine wichtige Dinge, die wir im Hinterkopf behalten müssen für das, was wir heute, auch an diesem Tag, besonders feiern wollen. Der Würgeengel ging vorüber, er ging vorbei. Er hat übersehen, sozusagen, dass da ein Erstgeborener war. Und genau das feiern wir heute auch, aber dazu später. Ja, Uschi hat heute schon gesagt, draußen wird Karneval gefeiert, wir feiern Jesus. Und die Menschen damals im Alten Testament, die sollten dieses Passafest feiern, um sich daran zu erinnern, was Gott damals beim Auszug in Ägypten getan hat. Jetzt könnten wir sagen, ist ja ganz nett. Ist also eine nette Feier, die Gott eingerichtet hat. Die kann man dann auch mal so feiern, wenn man gerade Zeit hat und wenn man Lust hat. Ist ja auch ganz schön, dass Gott den Israeliten so Feste gegeben hat. Na, dann haben die einen Grund zu feiern und das ist mal eine Abwechslung im Alltag und ist ja ganz nett. Muss man aber nicht unbedingt feiern. Ich lese euch mal was vor und daran wird deutlich, wie wichtig diese Feste, besonders auch das Passafest war. Wir lesen in 4. Mose 9, Vers 13, der Mann aber, der rein und nicht auf der Reise ist und es unterlässt, das Passa zu halten, eine solche Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er die Opfergabe des Herrn nicht zur bestimmten Zeit dargebracht hat. Ein solcher Mann soll seine Sünde tragen. An so einem Vers wird erstmal deutlich, was für eine Bedeutung dieses Fest hat. Ja, das war nicht nur, ja, ihr könnt mal Geburtstag feiern, ist auch schön. Das hatte einen tiefen Sinn, eine ganz tiefe Symbolik. Zum Glück gilt dieses Wort, was wir da gelesen haben, nicht für uns Christen. Ja, man könnte ja denken, okay, wir feiern heute Abendmahl, da werde ich auch da noch was zu sagen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit zum Passa oder ist eine gewisse Nachfolge, eine Art von Nachfolgefest. Und wenn wir das nicht feiern, dann werden wir alle ausgerottet werden. Zum Glück nicht. Aber es macht doch deutlich, was für eine tiefe Bedeutung in diesem Passafest drinsteckt und dass das Gott sehr, sehr wichtig ist. Und ein Menschen damals, der aus der Sklaverei befreit wurde, dem war das klar. Der wusste, was das bedeutet, aus der Sklaverei Ägyptens befreit worden zu sein und jetzt von den Früchten auch zu profitieren. Die meisten Menschen, die das Passa gefeiert hatten, dann später auch in Israel, die haben das ja selber nicht erlebt. Das waren ja Nachfolgegenerationen. Ja? Aber sie haben sich daran erinnert und das Ergebnis dessen, darin lebten sie ja. Sie waren jetzt ein neues Volk. Sie waren ein eigenes Volk, hatten ihr eigenes Land und konnten so leben, wie sie es eigentlich mal gedacht hatten. Nicht mehr in Sklaverei. Und weil sie von diesen Früchten des Auszugs profitiert haben, war ihnen dieses Fest auch ganz besonders wichtig. Ein Mensch, der verstanden hat, ein Jude, der verstanden hat, was Passa bedeutet, der musste nicht Passa feiern, der wollte Passa feiern, der sehnte sich danach. Es gab damals immer wieder so einen Spruch, bis zum nächsten Mal in Jerusalem oder nächstes Jahr in Jerusalem. Das bedeutet immer dieses, wir treffen uns zum Passa dann wieder. Das wurde auch gesagt, wenn dieses nächste Mal vielleicht gar nicht stattfinden konnte, weil irgendwelche Dinge anders waren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber auch, dass viele Juden sich auch nach der Vertreibung, also jetzt in den letzten 2000 Jahren, so teilweise verabschiedet hatte, bis nächstes Mal in Jerusalem, in der Hoffnung, dass sie einmal wieder zurückkehren würden. Aber das war ein ganz besonderes Fest und das war ihnen ein persönliches Anliegen, das zu feiern. Das war auch nicht traurig unbedingt. Es hatte schon eine gewisse traurige Note, weil da die Sklaverei da war und die Befreiung. Aber es war eigentlich, also der Fokus war ja nicht die Sklaverei, sondern der Fokus war die Befreiung aus der Sklaverei, ja, Befreiung aus Ägypten. Und das hat die Existenz des gesamten Volk Gottes nachhaltig geprägt, würde ich mal sagen. Sonst würde es dieses Volk vielleicht gar nicht geben. Und Gott selber hat ja verschiedene Namen. Er stellt sich ja mit verschiedenen Namen vor. Und unter anderem stellt er sich vor mit diesem Ereignis. Wir lesen das in 2. Mose 20. Das ist also die Stelle, wo Gott dem Volk die 10 Gebote gibt. Also noch viel mehr Gebote. Aber jetzt ist diese Stelle, wo die 10 Gebote sind. Und jetzt kommt hier das erste Gebot. Und da stellt sich Gott vor. Und zwar folgendermaßen. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also Gott bindet sich mit diesem Ereignis sogar, das ist sogar ein Name von ihm. Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Da merken wir die Bedeutung, die da eigentlich dahinter steckt. Das hat was mit Gottes Wesen zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch fürs Abendmahl verstehen. Das Abendmahl ist auch nicht nur ein Fest, was wir feiern, sondern es hat was mit Gottes Charakter, mit Gottes Wesen zu tun. Das ist sehr, sehr tief verankert eigentlich. Gott wollte sein Volk aus der Sklaverei befreien. Und das hat er auch getan. Aber, und das ist jetzt ein neuer Aspekt, den ich da reinbringen möchte, er wollte sein Volk auch aktiv daran beteiligen. Gott befreit niemanden gegen seinen Willen. Wer nicht wollte, wurde nicht befreit. Und das wird deutlich, wenn wir mal überlegen, was ein Lamm in Ägypten für eine Bedeutung hatte. Das Lamm oder der Widder, das war bei den Ägyptern ein Gott, der Gott Ammon. Und Ammon wurde verehrt und deswegen durften in Ägypten keine Lämmer oder Widder geschlachtet werden. Das war nicht erlaubt. Und jetzt gibt Gott den Hebräern oder Israeliten, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, gibt er den Befehl, ihr sollt in jeder Familie ein Lamm schlachten. Und dann das Blut auch noch außen sichtbar an die Türen streichen. Und damit machten die Menschen etwas deutlich. Wir distanzieren uns von dem Götterkult der Ägypter. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Unser Gott ist größer. Es geht darum, auch etwas loszulassen, auch selber etwas zu bekennen. Ja, Gott befreit, aber auch wir müssen Dinge loslassen. Wir müssen Dinge zurücklassen. Wir müssen Schuld und Sünde, daraus hat uns Gott befreit. Das können wir nicht selber tun. Aber jetzt müssen wir uns auch von Dingen trennen, die vielleicht zu unserem alten Leben dazugehörten oder zu unserem alten Wesen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns distanzieren. Wir müssen Dinge abgeben, loslassen. Schlechte Gewohnheiten, Verhaltensweisen oder auch Einstellungen. Gott befreit uns, aber wir müssen loslassen. Auch wenn das anstrengend ist oder vielleicht sogar hier in Ägypten könnte ich bedenken, dass manche Juden auch dachten, oh, das könnte auch gefährlich sein. Ey, wenn das jetzt sich rumspricht, dass wir hier alle Lämmer schlachten, dann gibt es aber richtig Ärger. Gott hat das ein bisschen vorbereitet, indem er vorher schon einige Plagen geschickt hatte an die Ägypter. Ich glaube, die hatten andere Sachen zu tun, als sich jetzt noch um die Lämmer da zu kümmern. Also Gott hat sie ja nicht alleine gelassen, aber es musste etwas getan werden. Es war so ein Vertrauensausdruck zu Gott, dass sie dieses Lamm geschlachtet haben. Interessant fand ich bei der ganzen Vorbereitung, es gibt noch einen weiteren Auszug, einen weiteren Exodus, der in der Bibel beschrieben wird. Manche Israel-Kenner wissen das. In Jeremia 23, da steht was ganz Interessantes. Da steht, seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird. Also einen anderen Beinamen, den ich gerade vorgelesen habe. Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in die er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Diese Prophetie ist 2600 Jahre alt. Vor 2600 Jahren hat das Jeremia gesagt. Und das hat sich jetzt in unseren Tagen, also jetzt, vor 1948 letztendlich erfüllt. Damals waren die Israeliten in der ganzen Welt verteilt, verstreut. Sie wurden immer wieder verfolgt und umgebracht und schlecht behandelt. Und der Gipfel war dann Deutschland, der Holocaust. Man könnte sagen, Deutschland ist in gewisser Weise das, was früher Ägypten war. Ja, die Deutschen haben die Israeliten verfolgt. Interessant ist auch, dass viele Nazis einen starken Faible hatten für okkulte und mythologische Kulte und Bräuche und auch Symbole, auch aus dem alten Ägypten. Ist auch mal ganz interessant zu wissen, wie das da so war. Und das war sozusagen der Gipfel. Und 3 Jahre später wurde der Staat Israel gegründet. Und dann kamen tatsächlich die Juden wortwörtlich vom Norden, vom Süden, vom Westen, von Osten, von überall, hat Gott sie nach Hause geführt. Nach 2000 Jahren, wo es dieses Volk gar nicht gab, wo man dachte, eigentlich müsste so ein Volk verschwinden. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er hat schon vor 2600 Jahren gesagt, dass er das tun wird. Und wir erleben das jetzt. Und da merken wir, dass der Begriff Exodus oder auch das, was das Passa bedeutet mit diesem Auszug, das hat für Israel ja nochmal eine doppelte Bedeutung. Das haben viele vielleicht noch nicht so richtig erkannt. Aber ich finde das faszinierend, wie Gott seine Verheißungen wortwörtlich wahr macht. Deswegen bin ich auch gespannt auf das nächste Talk About, was da noch alles so kommt. Ja, wir können nicht genau sagen, wann was passiert, wir können nicht die Zukunft voraussagen, aber wir sehen, dass Dinge in der Bibel, die verkündet werden, auch eintreten. Auch die Dinge, die noch nicht eingetreten sind. Andere Dinge, die hunderte von Jahren später eingetreten sind, die kann man ja wissenschaftlich, archäologisch nachweisen, dass das so passiert ist und dass es schon hunderte Jahre vorher in manchen alten Schriften schon so stand. Also die Bibel macht hier wieder deutlich, es ist ein verlässliches Buch. Es ist kein Wahrsagerbuch, kein Zukunftsbuch, dass wir Leuten Angst machen, nächstes Jahr passiert das und dann passiert das und Jesus kommt dann am so und so vielten wieder zurück und so. Das nicht. Da müssen wir Gott vertrauen. Da leben wir in einer gewissen Abhängigkeit von Gott. Aber wir merken immer wieder, Gottes Verheißungen erfüllen sich und das kann uns ja auch mit einem tiefen Frieden erfüllen. Denn das heißt ja auch, dass all die anderen Verheißungen, die er zu uns sagt, dass wir seine Kinder sind, dass wir einmal bei ihm sein werden, dass er für uns ein Haus, eine Wohnung zubereitet im Himmel, das wird dann auch eintreffen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Wenn man darüber mal nachdenkt, dann ist es so, also mich, da passiert was in mir. Wir feiern heute, und das habe ich am Anfang schon gesagt, so etwas Ähnliches wie ein Nachfolgefest. Das Abendmahl. Das ist nicht ganz das Gleiche. Das ist ein Gedächtnismahl. Jesus hat uns aus der Sklaverei nicht Ägyptens geführt, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Er hat uns von unserer Schuld befreit. Und das wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen, was das denn jetzt bedeutet. Wir lesen das in Römer 3, Vers 21 bis 26. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das betrifft auch uns. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Es gibt verschiedene Parallelen zwischen Passa und dem Abendmahl. Wir haben das letztes Mal schon ein wenig gehört. Die deutlichste Parallele ist natürlich das Lamm. Das Lamm, das damals geschlachtet werden musste, und Jesus, das Lamm Gottes, wie es mal bei Johannes heißt. Ja, wir kennen das auch in vielen kirchlichen Gottesdiensten. Da gibt es manchmal so eine Liturgie und ein Teil davon ist Agnus Dei, das Lamm Gottes. Das kommt immer wieder vor, wird auch in verschiedenen Musikwerken verarbeitet. Da gibt es Chorstücke und Orchesterwerke drüber. Das Lamm Gottes. Und interessant auch, es gibt ja ganz genaue Anweisungen an Mose und Aaron, wie sie das erste Passa feiern sollten. Und diese genauen Anweisungen, die spiegeln sich bei Jesus auch genau wider. Ja, das Lamm sollte völlig unfehlbar sein, also ein perfektes Lamm. Kein Makel dran, keine Krankheit oder irgendwas. Und auch Jesus war makellos, er war sündlos, er war ohne Sünde. Das ist das große Vorbild, was wir haben. Das Lamm damals sollte 14 Tage sozusagen separiert werden, aufgehoben werden. Und das ist so ein Bild darauf, die Zeit, als Jesus hier auf der Erde lebte. Ja. Bevor er für uns gestorben ist, bevor er dieses Opferlamm wurde, lebte er schon hier unter der Erde. Er war sozusagen für eine gewisse Zeit ausgesondert, hier zu leben, auch Prüfungen zu bestehen, besonders auch während seiner 3 Jahre, als er dann öffentlich aufgetreten ist. Er hatte eine Menge Prüfungen, die über ihn gingen. Nicht nur die Versuchung von Satan, auch die ganzen Herausforderungen von den Pharisäern, die ihn immer wieder in eine Falle stellen wollten, die ihn immer wieder reinlegen wollten oder irgendwo aufs Glatteis führen wollten. Vielleicht auch letztendlich die größte Versuchung, vom Kreuz runterzusteigen und die Engel zu holen und zu sagen, so, Schluss hier, jetzt machen wir mal Tabula Rasa. Vielleicht war das die größte Versuchung, ich weiß es nicht. Die stillen 30 Jahre, sagen manche Leute dazu so ein bisschen, und dann die 3 Jahre öffentlich. Aber er blieb ohne Sünde. Das Lamm sollte von der ganzen Gemeinde geschlachtet werden, das Passalamm. Und bei Jesus war es auch so. Das ganze Volk schrie, kreuzige den. Die riefen vorher noch, ein paar Tage vorher noch, Hosianna dem Sohne Davids. Aber jetzt waren sie alle eins und waren wie rasend vor Wut und haben gesagt, der muss umgebracht werden. Das ganze Volk war beteiligt. Das Lamm musste zur Abendzeit zwischen der 9. und der 11. Stunde getötet werden. Und Jesus wurde zur 9. Stunde getötet. Auch da sehen wir eine Parallele, die das deutlich macht. Das Blut sollte an die Tür gestrichen werden, um Rettung vor dem Todesengel zu bringen. Und wir haben das gerade gelesen, das Blut Jesu, das eignen wir uns im Glauben an. Das ist sozusagen, wir schmieren das nicht hier irgendwie Saft oder Wein an unsere Türen. Das ist ja ein Bild, aber das, was Jesus, das Blut Jesu, das eignen wir uns im Glauben an und dadurch werden wir verschont vor dem ewigen Tod. Dann hast du schon richtig gesagt, das Fest der ungesäuerten Brote, auch das ist ein Bild, dass wir selber jetzt anders leben sollen, dass wir uns von aller Bosheit und Schlechtigkeit lossagen sollen, nicht mehr so weiterleben wie vorher, sondern wir sollen, ja, wie dieses Fest der ungesäuerten Brote, wir sollen ohne diesen Sauerteig der Bosheit und Schlechtheit leben und Schlechtigkeit. Es braucht echte Buße. Das erinnert auch so ein bisschen an die Bitterkeit auch des Leibes Christi, der gestorben ist. Und dann noch interessant, bei dem Lamm, das geschlachtet wurde, bei dem Passafest, sollte kein Knochen gebrochen werden. Und das wird ja auch von Jesus gesagt. Ihm wurde kein Knochen gebrochen. Es war damals so, dass er wurde gekreuzigt kurz vorm Sabbat. Und damit das dann schneller ging und es vor dem Sabbat alles sozusagen zu Ende ist, wurden den anderen Menschen, die damals mitten gekreuzigt wurden, wurden die Knochenfüße gebrochen, damit sie dann schneller sterben. Jesus ist von alleine gestorben. Ihm wurde kein Knochen gebrochen. Auch da sehen wir wieder diese Parallele zwischen dem Passalamm und zwischen Jesus, dem Lamm. Wir feiern heute nicht die Feste des Herrn, sondern wir feiern unseren Herrn Jesus selber. Das ist doch toll, oder? Er hat das Passa erfüllt. Er ist dieses Passalamm geworden durch seinen Tod. Und das reichte, dass er einmal gestorben ist. Er muss nicht jedes Jahr wieder neu für uns sterben, sondern dass wir ein für alle Mal für immer ausreichen. Wir feiern Jesus, der uns erlöst hat. Und auch das, finde ich, ist nicht nur eine nette Party. Es hat eigentlich sowieso nie den Charakter einer Party, wenn wir das feiern. Bei uns hat das eher, und ich gebe auch zu, bei mir selber war das so, es hatte eher so manchmal den Charakter, ja, das machen wir halt auch. So eine Pflichterfüllung, das gehört halt dazu. Ja, so wie man halt im Gottesdienst betet oder was weiß ich was, und dann gibt es eine Predigt und dann gibt es Lobpreis. Das ist halt so unsere Liturgie. Dann gibt es manchmal auch Abendmahl und das nimmt man so mal mit. Und wenn man nicht da ist, ist es auch nicht tragisch. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war Abendmahl lange Zeit nicht so wichtig. Ich dachte, ja, ich glaube das ja alles, weiß ich doch. Habe ich auch schon oft gefeiert, aber meine Güte, wenn ich mal nicht dabei sein kann, ist auch nicht schlimm. Und deswegen mal so die Frage, ist es uns eigentlich noch ein Bedürfnis, Abendmahl zu feiern? Das hat ja eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Wie gesagt, damals das Passa, das musste gefeiert werden, das war Pflicht. Das ist heute für uns nicht mehr verpflichtend, aber ist es nicht doch etwas, was wir von unserem Herzen her machen wollen? Denn wir leben ja auch von den Früchten, von dem, was Jesus getan hat. Wir leben da drin, so wie Israel im gelobten Land lebte, so wie Israel wieder zurückgekommen ist in sein Land, so leben wir in einer Freiheit von aller Schuld und von aller Sünde. Und wir haben Kontakt mit Gott, wir können einfach so mit Gott reden. Das war früher nicht möglich, das ging gar nicht. Es gab eine Kluft, eine unüberbrückbare Kluft zwischen uns und Gott. Und jetzt gibt es eine Brücke über diese Kluft. Und diese Brücke ist Jesus. Und das ist die einzige Brücke, die es gibt, die wir gehen können. Eigentlich müssten wir uns doch auf jeden ersten Sonntag im Monat richtig freuen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch heute gefreut habt. Ja, ich gehe in den Gottesdienst, wir feiern Abendmahl. Yes! Weiß nicht, wie das so in eurer Gefühlswelt ist. Ich vermute mal, nicht ganz so. Wir feiern, dass wir erlöst sind. Und ohne diese Befreiung von Jesus wäre unser Leben ohne Perspektive. Auch das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir haben keine Perspektive ohne Jesus. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er selber dieses Abendmahl einsetzt und zum ersten Mal feiert, kurz vor seinem Tod, ist ja auch interessant, dass Jesus das macht. Ja, das haben sich nicht die Christen ausgedacht, sondern Jesus macht das. Er feiert sozusagen Passa und deutet es automatisch um jetzt. Ja, das ist keine Erfindung der Gemeinde. Und er sagt, er tut das zu meinem Gedächtnis. Jetzt kann man sich überlegen, okay, ist das jetzt ein Gesetz oder nicht? Also es ist eigentlich kein Gesetz, aber irgendwie doch, es gibt wenig Spielraum, aus dem tut das irgendwie anders zu deuten als, nee, das müssen wir nicht unbedingt feiern. Können wir auch sein lassen. Ich glaube, wir sollten es allein schon aus Respekt und aus Liebe zu Jesus feiern, weil er uns das gesagt hat. Das ist eine klare Anweisung, wir sollen das tun. Und wenn wir das tun, dann zeigen wir auch Jesus unsere Liebe, indem wir das tun, unsere Verbundenheit. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Fest, keinen Augenblick, wo wir das so konzentriert zum Ausdruck bringen, was Jesus für uns getan hat, was das Evangelium eigentlich ist und worauf unser Glaube beruht, worauf unser ganzes Leben aufbaut. Das ist eigentlich immer die Grundlage. Tut es und deswegen tun wir es. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Durch Jesus bin ich erlöst. Ich bin ein Kind Gottes. Wir haben ja heutzutage viele Menschen, die Probleme mit ihrer Identität haben. Wer bin ich? Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Ich habe ewiges Leben. Ich habe eine Zukunft im Himmel. Und das Abendmahl, damit beweise ich Jesus auch unter anderem meine Liebe. Nicht nur. Natürlich geht es auch darum, ihm nachzufolgen, die Dinge zu tun. Wir sagen unter anderem auch mal, das Blut des Lammes beschützt uns. Oder wir stehen unter dem Schutz des Lammes. Ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, was das mit dem Lamm und mit dem Blut beim Passafest bzw. in Ägypten damals auf sich hatte. Und jetzt sagen wir das auch, das Blut Jesu schützt uns. Das ist jetzt aber keine Magie. Das heißt jetzt nicht, dass wir unverwundbar sind. Uns kann nichts mehr passieren. Ja? Auch Christen können Unfälle haben. Auch Christen können krank werden. Auch Christen sterben. Aber der ewige Tod, der kann uns nichts mehr anhaben. Der geht an uns vorüber. Unsere Schuld und Sünde wird übergangen, weil wir an Jesus glauben. Ja, die ist, ja, auf der einen Seite ist sie weg, oder man könnte auch andersrum sagen, Jesus schaut einfach, Gott schaut das nicht mehr an. Er sieht Jesus. Unsere Schuld, unsere Sünde wird einfach übersehen, in Anführungszeichen. Das ist etwas Großartiges. Und das bedeutet, dass wir unter dem Schutz stehen. Das heißt nicht, dass uns nichts passiert. Natürlich beten wir, dass Gott uns bewahrt. Ist auch alles richtig so, aber wir haben keine Garantie, dass uns nichts passiert, dass wir immer gesund sind, dass alles super läuft. Das meint nicht, dass wir unter dem Schutz des Blutes Jesu stehen, sondern der Schutz des Blutes Jesu, der bezieht sich auf einen geistlichen Aspekt. Wir sind erlöst, wir werden einmal bei ihm sein. Und nichts, absolut nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Das Blut Jesu schützt uns. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen können und sagen, wunderbar, dann warten wir einfach, bis Jesus wiederkommt und dann ist alles gut. Ja, dann, das Passa sollte in Eile gegessen werden. Und das brachte zum Ausdruck, die Juden waren sozusagen auf dem Sprung, am Absprung. Die wollten losgehen. Das sollte das zum Ausdruck bringen. Und das müssen auch wir begreifen. Wenn Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreit, ich habe schon gesagt, wir müssen Dinge loslassen. Ja, das war ja auch dieses Symbol, in dem das Volk das Lamm geschlachtet hat, dass sie sich von den Göttern der Ägypter sozusagen distanziert haben. Aber jetzt müssen wir auch gehen. Das Volk Israel wurde befreit von Gott. Ja, aber dann mussten sie aber auch gehen. Und wohin ging der Weg? Erstmal durch die Wüste. Und da gab es eine Menge Prüfungen. Da gab es eine Menge Herausforderungen. Dann war da mal kein Wasser da, dann war da nicht genug zu essen da, dann hat es so lange gedauert, dann gab es verschiedene Feinde. Und leider haben die Israeliten diese Prüfungen am Ende nicht bestanden. Die haben immer wieder gegen Gott gemurrt, waren immer wieder ärgerlich auf Gott und wollten teilweise sogar wieder zurück nach Ägypten. Haben gesagt, ach, die Sklaverei war besser als hier durch die Wüste zu ziehen. Haben teilweise Götzenbilder wieder neu aufgebaut und angebetet. Also all das, was sie eigentlich zurücklassen sollten, haben sie wieder getan. Und am Ende kam diese Generation nicht in das verheißene Land hinein. Plötzlich verlängerte sich diese Wüstenwanderung um 40 Jahre. Das war nicht Gottes ursprünglicher Plan. Das wollte Gott eigentlich nicht. Aber weil die Israeliten nicht Gott vertraut haben, nicht alles losgelassen haben, nicht auch wirklich so im Glauben gegangen sind, haben sie ihre eigentliche Bestimmung verfehlt. Und deswegen heute mal meine Frage an dich. Was ist Gottes ursprünglicher Plan mit deinem Leben? Ja, du bist erlöst, bist befreit. Aber ich spreche jetzt mal so ein bisschen auch aus meinem Leben. Oft widersetzen wir uns Jesus. Oft sind wir nicht zufrieden, wie unser Leben läuft oder wie, dass Gott es nicht verhindert, dass unser Leben anders läuft. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was Gott uns so alles an Prüfungen und Herausforderungen in den Weg stellt. Wir sind ärgerlich auf Gott. Und vielleicht wollen wir manchmal sogar wieder zurück. Es war früher ohne Jesus doch viel bequemer. Keine Gebote, können machen, was wir wollen. Ist viel schöner. So wie die Israeliten, die wieder zurück wollten nach Ägypten. Du gehst durch schwierige Zeiten und Prüfungen, aber du kommst Gott dadurch nicht näher, so wie die Israeliten. Die hätten Gott näher kommen können dadurch. Die haben ja erlebt, wie Gott sie immer wieder bewahrt hat, wie Gott ihnen immer wieder auf übernatürliche Weise Essen gegeben hat, Wasser geschafft hat, die Feinde besiegt hat. Sie haben es immer wieder erlebt und doch immer wieder, wenn neue Probleme kamen, haben sie erstmal gejammert, erstmal geschimpft, erstmal gemurrt, erstmal sich gegen Gott aufgelehnt. Machst Vorwürfe, das Leben läuft nicht, wie du denkst. Du wächst nicht wirklich im Glauben. Du bist nicht losgegangen, du bist von Jesus befreit worden und jetzt stehst du da und drehst dich vielleicht im Kreis. Gehst nicht weiter. Gott hat mit dir ja einen Plan vor. Gott möchte ja, dass du wächst. Und du erfüllst diesen Plan nicht. Du erreichst nicht das, was du eigentlich sollst. Du bist nicht in dem, wofür Gott dich eigentlich berufen hat. Im Alten Testament war es so, dass eine ganze Generation seine Bestimmung nicht erreicht hat. Und deswegen mal meine Idee, fang an, Jesus ganz zu vertrauen, völlig zu vertrauen mit deinem Leben. Ich frage mich manchmal selber, was hat Gott für eine Bestimmung für mein Leben? Und wie weit bleibe ich teilweise hinter meiner Bestimmung oder Berufung auch zurück? Vielleicht hat Gott für mich ganz andere Dinge geplant gehabt. Vielleicht wollte Gott von mir schon an einer ganz anderen Stelle stehen. Aber ich habe bestimmte Lektionen in meinem Leben noch nicht gelernt. Und dann gibt es keine Abkürzung. Wir können jetzt sagen, ich lasse diese Lektion jetzt mal aus. Ich überspringe das einfach. Ich mache direkt die großen Taten, keine Ahnung was. Gott hat eine Berufung für dich. Gott hat eine Bestimmung für dich. Und die ist, lass mich das jetzt mal so ein bisschen mich aus dem Fenster lehnen, diese Berufung ist größer, als du denkst. Die ist größer als das, was du bisher erlebt hast. Gott hat auch Größeres mit unserer Gemeinde in Viersen vor. Ich weiß nicht, was wir uns so vorstellen. Und dabei geht es jetzt nicht um Erfolg. Das dürft ihr jetzt nicht verwechseln. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein oder reich und berühmt zu sein oder geistlich Karriere zu machen oder irgendwas, was wir da so für Bilder haben. Das geht immer um ein geistliches Reich, um einen geistlichen Kampf. Und Gott hat Großes mit dir, mit uns vor. Aber oft bleiben wir zurück, weil wir nicht gehen. Ja, das Abendmahl ist die Grundlage unseres Lebens. Aber wir müssen auch weitergehen. Wir müssen dann jetzt auch Jesus nachfolgen. Wir müssen ihm auch ganz vertrauen und nicht stehen bleiben. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Hingabe. Es geht um Vertrauen. Es geht um Glauben und auch um Gehorsam. Und wenn wir was falsch machen, dann dürfen wir jederzeit zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Das ist ja das Gute dabei. Auch beim Abendmahl ist das so ein Punkt, der wichtig ist. Vergebung von Schuld, auch Versöhnung mit anderen Menschen, auch das spricht die Bibel mal an beim Abendmahl. Weil Jesus uns mit Gott versöhnt hat, sollen wir auch versöhnt mit anderen Menschen leben, soweit es an uns liegt. Man kann es nicht immer machen, das liegt ja nicht immer an dir selber. Wenn jemand anders nicht will, kannst du nichts tun. Aber soweit es an mir liegt, möchte ich mit Menschen versöhnt leben. Auch daran erinnert mich das Abendmahl. Lebe ich versöhnt mit meinen Menschen oder habe ich einen Groll, einen Hass gegen Menschen? Bin ich wütend? Gibt es da Probleme und ich bin vielleicht der Grund? Oder ich sollte es vielleicht eigentlich ansprechen? Gibt auch so diese Einstellung, ja, wir haben zwar Probleme, aber wenn der was will, dann soll er zu mir kommen. Das ist ja nicht meine Schuld gewesen. Wenn du merkst, da steht was zwischen euch, da ist ein Problem und du merkst auch, der Heilige Geist redet zu dir, dann bring das mal in Ordnung. Sprich das an und sag, du, ich habe den Eindruck, bei uns stimmt was nicht. Ist ganz interessant, auch manchmal sind Menschen auf mich zugekommen, wenn etwas von mir sie gestört hat oder wenn sie ein Problem hatten mit mir. Das war im ersten Augenblick ist das ein bisschen so, da hat jemand ein Problem mit mir, das fühlt sich nicht so gut an. Weil ich immer denke, ich bin doch der schönste und netteste und tollste und umgänglichste Mensch. Ne? Aber dann sagt jemand, du, ich muss mal mit dir reden. Du triggerst mich. Wenn ich dich sehe schon oder wenn du das und das machst, dann werde ich ärgerlich. Und dann reden wir darüber. Aber das ist gut. Das hilft. Und ich glaube auch, das Abendmahl ist so ein Punkt, wo wir uns wieder darauf konzentrieren können. Ist das so in unserem Leben? Bin ich bereit, auf die Art und Weise auch Jesus nachzufolgen? Weil er möchte nicht, dass wir unser Leben lang durch die Wüste gehen. Er möchte, dass wir ins verheißene Land gehen. Das verheißene Land ist meiner Meinung nach nicht der Himmel, sondern es ist ein Leben, was Gott uns hier auf der Erde verheißen hat, in seiner Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit den Dingen, die er eigentlich für uns vorbereitet hat. Denn im Land Kanaan, das musste Israel auch noch erobern. Die mussten da noch kämpfen und mussten es auch verteidigen. Den Himmel brauchen wir uns nicht mehr erkämpfen. Da müssen wir es auch nicht verteidigen. Der ist safe. Deswegen glaube ich, dass diese Wüstenzeit steht für einen Christen, der sehr menschlich, sehr fleischlich unterwegs ist. Und die Zeit in Kanaan, das ist ein Christ, der geistlich unterwegs ist, der Jesus vertraut, der ihm nachfolgt und der so manche Prüfungen bestanden hat und jetzt eine ganz andere Sicht auch des eigenen Lebens hat. Wir haben in Krefeld letzten Freitag eine Beerdigung gehabt von einer alten Frau. Die war sehr unauffällig, war eine sehr kleine Persönlichkeit. Und jetzt am Freitag war die Beerdigung. Und alle Menschen, die irgendwas zu dieser Person gesagt haben, egal ob das Familie war, ob das Freunde waren oder auch ob das die Nachbarn waren, die auch nicht gläubig waren oder so, die waren auch da. Und alle haben gesagt, einstimmig über diese Person, sie war immer freundlich und sie war immer dankbar. Wenn man sie gefragt hat, wie geht es, die haben gesagt, mir geht es gut. Und sie hatte immer ein dankbares Herz. Und wenn man sie kennt, dann weiß man, dass ihr Leben nicht immer schön war. Die hat ziemlich schwere Schicksalsschläge in ihrem Leben hinnehmen müssen. Kinder sind gestorben, mehrere. Ein Enkel ist drogenabhängig und gab verschiedene Krankheiten auch in ihrem Leben, auch mit ihren Kindern. Das war nicht immer leicht. Und doch war sie immer dankbar. Und die eine Nachbarin hat dann auf der Beerdigung tatsächlich gesagt, ich weiß bis heute nicht, woran das lag. Ich frage mich, warum diese Frau so war. Und hat sofort die Tochter geantwortet, ich kann dir sagen, woran das lag. Die hatte Jesus in ihrem Herzen. Deswegen war das so. Was für ein Zeugnis am Ende des Lebens, oder? Wenn das die Menschen über einen sagen. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das jetzt im Abendmahl so feiern können. Wir feiern die Erlösung, wir feiern Jesus. Wir feiern aber auch, dass wir jetzt mit ihm unterwegs sind. Und wir wollen uns ihm neu weihen, möchte ich gerade sagen. Ja, es geht mir nicht nur darum, Jesus hat das für uns getan und wir freuen uns darüber, sondern ich sage auch immer wieder, ich will dir jetzt folgen. Jemand hat mal gesagt, bei einer Taufe, es geht nicht nur darum, dass Jesus unser Retter ist, sondern es geht auch darum, dass Jesus unser Herr ist, dass wir ihm folgen. So lade ich euch ein, Jesus als unseren Herrn heute anzubeten im Abendmahl. Amen.